Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 17. Dezember 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Erste wichtige Mitteilung in eigener Sache. Geschenkabo gibt es immer noch. Weihnachten kommt näher. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr das Geschenkabo noch könnt lösen bei uns. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, ihr kommt ein Jahr lang gesunden Menschenverstand über, werdet Teil von der Nebelspalter-Community. Und dazu gehört, ihr kommt, wenn ihr es wollt, natürlich ein handsigniertes Geschenkabo über. Du und ich, beide, müssen ganz viel so Geschenkabo in letzter Zeit unterschreiben. Aber wir machen das gern, weil wir euch gern persönlich willkommen heissen.
Genau, dann geht es uns dann genau gleich wie Donald Trump. Der ist letztens in einem Interview gefragt worden, warum seine Hand die ganze Zeit zittert. Dann hat er gesagt, das hätte, weil er jetzt in letzter Zeit so viele Hände hätte müssen schütteln. Er könnte die Hand nicht mehr normal ruhig haben. Genau so geht es uns auch. Wir können da, ich schreibe schon links, weil ich rechts nicht mehr schreiben kann. Also wenn die Unterschrift ganz unleserlich geworden ist, dann ist das nochmal wegen dem. Gut, gehen wir zurück zu der Schweizer Politik. Da ist immer noch Session. Dritte Woche von der Session. Was ist heute passiert, Dominik?
Ja, ist wie immer die grosse Einigung, Differenzbereinigung in ganz vielen Geschäften. Man hat beim Zollgesetz jetzt eine Einigung gefunden, schon ziemlich nah. Das Hisbollah-Verbot ist auch im Nationalrat durch. Dann ist man sich einig, dass man Stahl- und Alu-Nothilfe machen will. Die Schweiz macht zum ersten Mal in 700 Jahren Industriepolitik. Beim Eigenmietwert hat man sich noch nicht gefunden zwischen den Gebirgskantonen und den Flachländern. Dafür eine Mindestfranchise, die höher soll sein, damit die Menschen in diesem Land mehr selber Eigenverantwortung übernehmen im Gesundheitswesen für ihre persönliche Gesundheit.
Du hast es gesagt, die Stahlindustrie wird unterstützt. Das ist Industriepolitik, etwas, was die Schweiz wirklich noch fast nie gemacht hat. Aber ich muss dich korrigieren, man hat in der Helvetischen Republik hat man das auch probiert. Zum Beispiel der Kanton St. Gallen hat dort probiert, eine mechanische Spinnerei aufzubauen. Und weisst wo, das ist typisch. Nein. Und das gefällt mir natürlich, die Geschichte im Kloster St. Gallen. Weil man hat ja das Kloster geschlossen, oder? Weil die Revolution ist ja gewesen, Helvetische Republik. Und dann haben die Reformierten St. Gallen, die Stadt St. Gallen ist ja reformiert, die haben ja das Kloster gehasst, wie Pest, dass sie die drei übrig gebliebenen Mönche rausgetrieben haben und gefunden haben, wir machen jetzt eine Fabrik im Kloster. Und dann haben sie die mechanische Spinnerei aufgebaut und eben mit viel Geld vom Staat. Absoluter Flop, hat nie funktioniert, ist nicht gegangen und ist noch interessant industriegeschichtlich, weil zur gleichen Zeit in Zürich mit privaten Mitteln Escherwies entstanden ist, die erste mechanische Spinnerei von der Schweiz, die dann richtig funktioniert hat und aus dem ist dann ein riesiger Konzern geworden, Escherwies. Da sieht man, wie Industriepolitik nicht funktioniert. Auch in der Helvetischen Republik hat es noch nicht funktioniert. Gut, was ist sonst noch wichtig passiert in Bern?
Ja, man hat sich bei der ITSA, bei der internationalen Zusammenarbeit, also wir sagen dem Entwicklungshilfe, hat man sich ebenfalls geeinigt auf 151 Millionen, wo man tut sparen. Von, ich tue es halt wieder gern wiederholen, 11,27 Milliarden. Also der Berg hat, es ist nicht einmal ein Müsli, hat ein Bakterium geboren, muss man fast sagen. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Kürzung, dann wirklich kann den Leuten draussen erklären, ja, wir haben immer noch kein Geld für die 13. AHV-Rente, wir müssen Mehrwertsteuer aufentun. Das glaube ich nicht, dass es mit dem funktioniert.
Man sollte vielleicht mal eine Volksabstimmung einleiten oder erzwingen, dass man über die Entwicklungshilfe mal abstimmt.
Finanzreferendum.
Das ist auch so ein Lieblingsthema, nämlich von den Eliten, oder? Weil die Eliten könnten dann auf Afrika reisen und irgendwelche Brunnen einweihen und dann tanzen ein paar Afrikaner um sie herum und sie fühlen sich wie der König von Afrika. Es ist etwas, wo nur den Politikern gefällt, ob es etwas bringt oder nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn man da eine richtige Volksabstimmung hat, wo man auch mal könnte thematisieren, wie viel von diesen Geldern überhaupt bei sogenannten armen Leuten ankommen, ja, dass das einen sehr heilsamen Effekt hätte. Gut, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Gibt es sonst noch etwas nachtragen?
Ja, oder Vorträge. Morgen sind die Wahlen für das Präsidium vom Bundesgericht und vom Bundesverwaltungsgericht. Und beim Bundesverwaltungsgericht gibt es eine Richterin, die ist aufgestellt worden, die heisst Contessina Theis von den Grünen. Und das Verrückte ist, die ist sehr umstritten, schon in St. Gallen. Also 41% der 63 Richter am Bundesverwaltungsgericht haben sie abgelehnt, dass sie überhaupt Vizepräsidentin soll werden, obwohl sie die einzige Kandidatin war. Und das hat damit zu tun, und das ist jetzt der aktuelle Bezug, sie hat vor gut einem Jahr ein Urteil zu den afghanischen Frauen gefällt, das berühmte Urteil, wo die Praxisänderung vom Staatssekretariat für Migration gestützt hat, mit einer Argumentation, die dazu führt, dass man eigentlich nicht mehr wirklich prüft, ob die Asylbewerberinnen einen individuellen Fluchtgrund haben. Sondern man sagt einfach, und das ist ja Geschichte von der NZZ letzte Woche, man tut mit einem Fragebogen einfach festhalten, aha, ihr seid Frauen, ihr kommt von Afghanistan, gut, ihr kommt Asyl über. Das finde ich ein riesiger Skandal, weil das Parlament das ja anders will, oder? Also es ist wirklich eine Frage von der Gewaltenteilung am Schluss, von der Frage, wer ist Herr im Haus, die demokratisch gewählten Leute oder so ein bisschen die Schattenregierung bestehend aus NGO, dem Bundesverwaltungsgericht und der Verwaltung. Warum NGO? Weil die Contessina Thais, bevor sie ans Bundesverwaltungsgericht gekommen ist, wo hat sie geschafft? Bei der Flüchtlingshilfe und beim UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge.
Genau, und ich sehe, sie hat auch noch im Bundesamt für Flüchtlinge geschafft, wo das früher so geheißen hat. Nachher war sie lange Rechtsberaterin beim Mieterverband Zürich. Also man merkt, die Frau hat eigentlich nie richtig in der privaten Wirtschaft natürlich geschafft, sondern immer so eben in dieser Industrie, in dieser NGO-Industrie. Und da muss man schon ein bisschen sagen, ja, das Eigeninteresse von diesen NGOs ist ja ganz offensichtlich. Die Flüchtlingshilfe ist deshalb interessant, weil es dort Jobs gibt für solche Leute und solange es Flüchtlinge gibt, die da hinkommen, braucht es auch die Flüchtlingshilfe. Also es ist auch deswegen absolut problematisch. Man sollte unbedingt schauen, dass die nicht gewählt wird, aber die Chancen stehen nicht so wahnsinnig gut, Dominik, oder?
Ja, die meisten schauen relativ unkritisch an. Beim Bundesverwaltungsgericht ist vieles im Argen. Die SVP, habe ich gehört, hat sie eingeladen, weißt, zu einem Hearing. Hat gesagt, ja, also wir wollen mit ihnen, wir wollen sie kennenlernen und so. Sie muss einen wahnsinnig arroganten Auftritt, sie muss wirklich eigentlich ihren ist die Aufteilung von der Macht in Gewalten egal. Sie muss offenbar gesagt haben, sie hat sich also überlegt, die Einladung gar nicht wahrzunehmen von der SVP, das müsse sie eigentlich nicht machen und so. Es ist wirklich eine Verachtung und es ist am Schluss eben so eine Art Schattenregierung, die wir in diesem Land haben. Und das glaube ich, wenn man ein bisschen auf Amerika schaut, oder, das fliegt denen hoffentlich irgendein ist um die Tore. Vielleicht nicht morgen bei diesen Wahlen, aber ich glaube, dass man das nicht mehr erklären kann, wie die gewissen Leute mit welcher Verachtung mit dem Parlament umgehen.
Ja, aber es ist ja typisch eben. Ich meine, sie kommt von der Grünen Partei. Die Grüne Partei ist eine Partei, die etwa 10% von der Bevölkerung anspricht oder von den Wählern anspricht, während die SVP 30% anspricht. Hat, glaube ich, eine grössere demokratische Legitimität, die Partei. Aber die Frau hat nicht das Gefühl, dass sie da bei der grössten Partei von der Schweiz muss sich erklären, wenn sie ein Amt will, wenn sie gewählt werden will, genau, vom Parlament, hat sie nicht das Gefühl, dass sie wenigstens noch muss antreten und sagen, warum sie das gern hätte. Das ist eine seltene Arroganz und wenn so jemand gewählt wird, ist das kein gutes Zeichen. Aber eben, das Bundesverwaltungsgericht ist sowieso voll von sehr vielen Leuten, die problematisch sind, weil sie eben sehr politisch sind, sehr politisch einseitig sind, wie sie eigentlich direkt von der NGO-Industrie geht in die Verwaltung oder besser gesagt in das Justizsystem reinwechselt. Und das Justizsystem, muss man schon langsam sagen, das sehen wir, hast du völlig richtig gesagt, in Amerika, aber es ist eigentlich überall so, ist eines von der problematischen, die problematische Gewalt, weil die am wenigsten demokratisch kontrolliert wird. Formal läuft zwar alles mehr oder weniger richtig, aber eben, wie wir es morgen werden erleben, es werden einfach Richter gewählt und es wird einfach durchgewunken, es wird nicht richtig geschaut, sie müssen sich eigentlich gar nicht in richtigen Wahlen stellen, die Leute, sondern sie rutschen einfach gemäss Parteienproporz auf die Positionen und benehmen sich dann auch entsprechend, nämlich so, wie Leute, die halt noch nie haben gewählt werden haben das Gefühl, wir sind so gescheit und wir haben so gute Ausbildung, wir wissen sowieso besser als das dumme Volk.
Das ist natürlich so. Noch ein Punkt, auch Afghaninnen, ja, müssen wir noch nachreichen. Camilote hat ja die Geschichte gemacht mit den rund 20 Fragen, glaube ich, die Nationalrätinnen und Nationalräte eingereicht haben an Beat Jans. Seine Antworten, oder das ist eben auch, das passt zu dieser Contessina Thais. Seine Antworten sind 100% arrogant, keine Auskunft oder nur fahrige schriftliche Beantwortung. Man ist eigentlich nur der Albert Rösti drangekommen am Montag in dieser Fragestunde. Also man hat den Beat Jans geschont und seine schriftlichen Antworten sind wirklich ein Skandal. Auch auf nebelspalter.ch verlinkt. Da glaube ich aber, da wird es noch weitere Fragen dann geben. Interpellationen habe ich gehört. Ich glaube nicht, dass der Beat Jans mit dieser Taktik einfach das Problem zu ignorieren und Leute arrogant abzuputzen beim Parlament auf lange Frist durchkommt.
Wobei ich sagen muss, da muss ich jetzt sogar den Beat Jans in Schutz nehmen, weil wahrscheinlich die Texte kommen ja alle gar nicht von ihm, sondern die kommen von den Beamten. Und er tut es dann einfach vortragen, da ist er selber schuld, das sollte er natürlich verhindern, aber es zeigt nämlich genau die gleiche Arroganz oder, von dem Staatssekretariat für Migration. Der Titel sagt ja schon alles. Eben, früher hat es mal geheißen Bundesamt für Flüchtlinge. Ganz ursprünglich hat es irgendwie geheißen Delegierte für Flüchtlinge. Das war noch der Peter Arbenz gewesen. Es wird immer bombastischer, oder? Die Ämter werden immer bombastischer. Staatssekretariat für Migration. Hat man wirklich das Gefühl, das sind jetzt wirklich die Leute, die den Wohlstand in dem Land sichern. Dabei sind es Beamte, die etwas verwalten, wo man ein Problem hat, das man eigentlich gar nicht müsste haben, wenn sie ihre Arbeit richtig machen würden. Und dann, das ist ja meistens so, die Leute, die unfähig sind, sind auch arrogant. Das gehört praktisch immer gut zusammen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das sehr interessant war, wo wir noch nachtragen müssen. Gewerkschaften haben sich noch geäussert zu den Verhandlungen über das, ja, wie soll man sagen? Ich weiss immer noch nicht, wie ich es sagen soll. Rahmenverträge, Rahmenabkommen 2.0, bilaterale 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keine Ahnung. Aber du weißt, um was es geht. Dominik, was sind dort Einzelheiten?
Ja, ich sage Rahmenverträge, weil das sehr sachlich ist. Alles andere ist irgendwie PR-mäßig. Das ist die Geschichte von der NZZ am Sonntag ist ganz interessant. Offenbar hat Pierre-Yves Maillard, der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbund, per Brief gefordert, dass die Viola Amherd dann noch in letzter Sekunde mit der Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, die am Samstag offenbar eintrifft in Bern, noch Verhandlungen führt. Also, dass da nicht irgendwie einfach nur ein Handshake gemacht wird, sondern da müsse ich noch etwas rausschauen, insbesondere beim Lohnschutz, bei der Spesenregelung. Das ist immer noch auch nicht gelöst. Also, die Schweizer Seite sagt einfach, ja, wir werden uns dann nicht an das halten, was ich ganz eine blöde Haltung finden, angesichts der Tatsache, dass man ja jederzeit vor das Schiedsgericht, pro forma vor das Schiedsgericht, aber eigentlich vor dem Gerichtshof von der EU gezerrt werden könnte. Übrigens, gerade in Großbritannien erlebt gerade mehrere Verfahren diesbezüglich, wie man mit einem Drittstaat umgeht. Ist nicht lustig, wenn man eigentlich nicht. Aber stell dir mal vor, also die Viola Amherd holt Frau Ursula von der Leyen wahrscheinlich in Belp auf dem Flughafen ab und im Auto sagt sie dann, ja, liebe Ursula, wir müssen jetzt noch was über den Lohnschutz verhandeln. Ich meine, auf welchem Planet wohnen die Leute?
Ja, gut, das stimmt, aber gleichzeitig habe ich gefunden, es ist ja noch raffiniert von Maillard, oder? Weil er natürlich eben genau das stellt dich ein da, das Friedliche in Belp oder wo das denn ist oder auf dem Lohn oder ich weiss nicht, wo sich denn die wollen treffen. Vielleicht kommt es auch nochmal auf Kloten, weil es von Brüssel her bessere Verbindungen gibt auf Kloten. Keine Ahnung, aber eigentlich finde ich es gut, dass er das ein bisschen stört, oder? Weil das ist ja, so eine peinliche Veranstaltung, dass da Ursula von der Leyen, ungewählte Vertreterin von der EU, die selber als Politikerin eigentlich noch nie etwas gut gemacht hat. In Deutschland haben alle gejubelt, wo sie endlich auf Brüssel gegangen ist. Nein, aber dass die ein sich muss dem stellen, dass man vielleicht noch könnte verhandeln. Und es ist natürlich auch für die Galerie. Also, es ist ja interessant, wir wissen immer noch nicht, wie Gewerkschaften sich werden verhalten. Eigentlich, so dem, was man so hört, sind so viele Kröte drin in dem Rahmenabkommen auch für Gewerkschaften. Also zum Beispiel beim Stromabkommen ganz eindeutig, oder?
Aber
eigentlich, also bei sehr vielen Sachen eben, die man vorher gar nicht gewusst hat, sind sehr viele Sachen, die problematisch sind, dass man eigentlich noch nicht so wissen, aber es ist klar, Gewerkschaften wissen, die Arbeitgeber haben sich so in das Loch hineingelegt, ja, wir brauchen ums Verrecken den Rahmenvertrag, dass sie wahrscheinlich sehr viel erreichen können. Ich weiss nicht, wie du das einschätzt.
Sie werden es sicher probieren. Ich weiss aber auch von der freisinnigen Seite oder auch von der Wirtschaftsverbände, wenn Gewerkschaften zum Beispiel das von ihnen geforderte Gesamtarbeitsvertragspflicht mit Mindestlöhnen überkommen, dann weiss ich zum Beispiel von Martin Hirzel, Präsident von Swissmem, dass er gesagt hat, dann unterstützen wir die Verträge nicht. Es gibt so Stimmen auch bei Economy Suisse. Wie denn das gilt wirklich, das würden wir dann erst sehen, oder? Aber ich glaube schon, Dort gibt es ein bisschen eine Möglichkeit, dass wenn Gewerkschaften zu viel bekommen, dass sie dann runterfallen. Was ich vermute ist, oder, dass es, wir gehen ja dann irgendwann in eine Parlamentsdebatte, dort wird der Bundesrat 30 Gesetzesrevisionen in einem riesigen Paket mit gerüchteweise 1000 Seiten Botschaft vorlegen. Und dort wird natürlich links und die Grünliberalen und die Grünen werden die Anträge stellen für eben so Gesamtarbeitsvertragspflicht, Mindestlöhne, pipapo, einfach alle Forderungen werden dort kommen. Und dann gehen dann alle Linken führen auf den Bock im Nationalrat und zeigen mit der Hand auf die Mitte und auf die FDP, ihr müsst diesen linken Antrag zustimmen, damit wir das Abkommen durchbringen. Also man wird dort den Druck erhöhen und dort wird ganz sicher die Mitte und die FDP wird dort bei paar Sachen schwach werden. Und das dann am Schluss haben sie dann Ficky und Mühli oder das Fünfer und Zweckli. Und das ist dann wieder, halt schon wieder am Volk zu sagen, nein, wir wollen nicht nur die Verträge nicht, sondern auch die Zugeständnisse an die Gewerkschaften nicht.
Ja, das ist ja für die Linken eben genau, wie du sagst, es ist Ficky und Mühli. Also wenn die Bürgerlichen nicht nachgehen, also ich rede jetzt von der Mitte, nicht von der SVP natürlich, sondern von der FDP und von der Mitte, wenn sie dort nicht nachgehen und hart bleiben, so wie es eben die Arbeitgeber auch versprechen, dann können die Linken sagen, ja, es ist gescheitert wegen euch, oder? Wegen
genau.
Bürgerlichen ist es gescheitert. Also dann können sie ja gegenüber ihren europhilen Leuten in der SP sich besser vertreten. Oder? Das Problem ist ja, dass die SP von ihren Wählern her zu 95% europhil ist. Und Gewerkschaften sind nicht wichtig für die Wählerschaft, aber fürs Geld. Und ohne Gewerkschaften kann die SP keine einzige Abstimmung gewinnen. Sie sind völlig abhängig von den Gewerkschaften. Und die grosse Kunst ist jetzt, mit diesen Gewerkschaften irgendwie zu Gang kommen. Und eben, es ist klar, entweder müssen sie alles erreichen, was die Gewerkschaften wollen, oder sie müssen alles können, nachher den Bürgerlichen anhängen. Und das ist eigentlich nicht so schwierig. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich würde jetzt als Gewerkschaften auch das Maximum fordern, überall.
Natürlich. Und das werden wir sehen. Und dann, aber das Verrückte ist, weißt du, die Forderungen, die sie ja eigentlich ursprünglich einem Verhandlungsteam mitgegeben haben, oder die werden dann in Bern verhandelt, als unilaterale Zugeständnis von den Bürgerlichen in der Schweiz an die Gewerkschaften. Und das finde ich, das ist ein cleveres Spiel, aber es ist auch ein fieses Spiel. Und man muss schon sagen, das ist so ein bisschen Hardball-Spielen via Brüssel. Das ist natürlich Pierre-Yves Maillard bekannt, wie man das macht. Man darf ihn diesbezüglich taktisch und verhandlungsmässig überhaupt nicht unterschätzen. Darum hat er auch bis jetzt können ruhig schlafen. Und das Spiel werden wir sehen. Ich hoffe nicht, dass die Bürgerlichen nicht auf da irgendwelche Sachen reingehen, weil es geht dann wirklich irgendwann um den liberalen Arbeitsmarkt, liberale Wirtschaftspolitik, wo Grundsatz der Grundlage ist für unseren Wohlstand.
Und das Zweite halt ist auch, dass ich sowieso das Gefühl habe, dass der Maillard eigentlich, weil er eben ein schlauer Taktiker ist, gar kein Interesse kann haben, dass es das Rahmenabkommen gibt. Weil ich meine, die ganze Macht, die Linken hatten in den letzten 20, 30 Jahren, hat ja immer darin bestanden, dass sie die Bürgerlichen haben können spalten. Und sie haben die Bürgerlichen nur können spalten, wenn sie etwas rausholen können. Natürlich auch gegenüber der EU, aber sobald das alles automatisch läuft, braucht es die Gewerkschaften auch nicht mehr. Also das Vetorecht praktisch, das die Gewerkschaften jetzt haben, bei allen Sachen, die bilateral verhandelt worden sind, gibt es dann gar nicht mehr. Also von dem her, letztlich kann ein Maillard gar kein Interesse haben an dem neuen Abkommen.
Das
aber
er
ist auch SP-Mitglied. Er ist auch SP-Mitglied und ist dort auch unter Druck.
Also das hat er auch öffentlich gesagt. Er hat mehrfach betont, das Problem bei diesen Verträgen ist nicht die 8-Tage-Regel oder die 4-Tage-Regel, die es dann vielleicht noch ist. Das Problem ist, dass Lohnpolitik, Lohnschutzpolitik nicht mehr in Bern gemacht wird, sondern in Brüssel. Und ich war selber anwesend, wo er gesagt hat, ich will Lohnschutzpolitik in Bern machen, weil ich hier eine Vetomacht habe. Also er hat begriffen, wie wichtig Referendum und Initiative für ihn sind. Und es ist schade, es ist ein Skandal, dass die bürgerliche Wirtschaft genau das nicht verstehen.
Oder? Ja, aber auch natürlich auch die SP, oder? Ich meine, da sieht man natürlich auch, dass ja, genau, die Juso-Babys keine Ahnung haben, wie Politik funktioniert. Aber man muss ja dann vielleicht, müssen wir vielleicht auch mal in einer Spezialsendung Bilanz ziehen von Wermut Meier. Also wenn man die zwei Bundesräte anschaut, die sie haben, oder? Die sind jetzt mit Abstand die schwächsten Bundesräte seit 1943, die die Sozialdemokraten stellen. Und da muss man sagen, ist auch das Ergebnis gewesen von vielen, vielen taktischen Fehlern von dieser Jungführung von der SP. Und das höchst muss man sagen, es ist also nicht mehr, seit die an der Macht sind, das ist also anders gewesen unter dem Christian Löwra, wo das Spiel genauso beherrscht hat. Aber Wermut Meier, muss man einfach sagen, die beherrschen das nicht. Also die SP hat eigentlich noch nie so eine schwache Position gehabt. Sie holen immer noch relativ viel raus, weil halt die Bürgerlichen teilweise auch wahnsinnig viele Fehler machen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, sehr unerfreulicher Vorfall an der Universität Zürich. Dominik, um was geht's?
Ja, wir haben immer wieder komische, absurde, antisemitische Proteste gegeben an den Universitäten. Wir haben erst letzte Woche eine Zusammenfassung mal geschrieben, damit man einfach das Ausmaß sieht. Jetzt ist ein weiterer Fall dazugekommen. Am Montagabend ist ein Podium gestört worden an der Uni Zürich. Und zwar schon beim Input-Referat vom Präsident von der Schweizerischen Israelitischen Gemeinde, Ralf Friedländer. Kaum hat er angefangen zu reden, haben Störer angefangen reinrufen. Also es war nicht möglich, zum wirklich normal zu reden. Sie haben Slogans gerufen wie Genozid in Gaza oder Free Palestine und so. Und haben, letztlich, es ist wirklich nicht mehr möglich gewesen, weiterzumachen. Man hat dann es geschafft, dass rund 20 Personen den Hörsaal verloren haben. Und dann hat man es können weiterführen. Aber es ist gleich, oder es ist verrückt, dass der Präsident von der Schweizerischen Israelitischen Gemeinde, jawohl, nicht per se irgendwie ein Abgeordneter ist von Israel oder Botschafter oder was einfach, dass der auf einem Podium an der Universität Zürich, wo man Debatten ja führen sollte, niedergeschrauben werden kann. Das ist einfach traurig.
Genau, also ich meine, es ist jenseits von Gut und Böse, oder? Freedom of Speech heisst einfach, jeder kann sagen, was er will. Ich kann auch Unsinn sagen, wie die Pro-Palästina-Idioten, die können ja auch, wir tun ja nicht die hindern daran, dass sie demonstrieren und zeigen, dass sie Antisemiten sind. Das soll jeder selber entscheiden, ob er gerne als Antisemit demonstriert, das ist okay. Aber wir tun sie nicht daran hindern. Und dass sie andere Leute, die anderer Meinung sind, am Reden hindern, das ist unglaublich und dass die Universität Zürich das erlebt und in dem Sinn auch duldet, schaut, dass das Kopfendeckel nicht gesichert ist von Anfang an, dass überhaupt eine solche Störung kommt, ist schon ein Skandal. Vielleicht noch schnell kurz, ich als Bünzli würde noch nachtragen, es heisst Israelitische Gemeindebund. Das ist nämlich ein ganz schöner Ausdruck, ein alter, heute würde man es wahrscheinlich nicht mehr so sagen, heute würde man irgendwie Swiss irgendwas formulieren, aber früher hat man eben noch schöne Verbandsnamen gehabt, Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund, wirklich sehr, sehr schön. Und der Ralf Friedländer, das finde ich eben auch noch tragisch, oder? Wenn man seine Karriere anschaut, er hat fast das ganze Leben für den Bund geschafft, unter anderem für das EDA, für DEZA. Er ist wirklich einer wahrscheinlich, jetzt auch wenn man ihn politisch einordnen will, will nichts unterstellen, aber das ist sicher einer von denen, der an Multilateralismus glaubt, auch an Entwicklungshilfe glaubt, wo sehr viele Sachen, die den Linken und den Linksliberalen so am Herz liegen, hat wahrscheinlich auch der Ralf Friedländer als Diplomat, als Bundesangestellter vertreten auf der ganzen Welt und er so ausgerechnet, so über muss ich dann anöden lassen, abschreien lassen von irgendwelchen Nazis. Und es sind nämlich Nazis, sagen wir es deutlich. Wie das ist ja der Witz vom Faschismus. Faschismus heisst, dass man Gewalt in die Politik bringt. Und niederschreien ist natürlich auch ein Gewaltakt, das ist völlig klar. Das ist der Faschismus. Und alle die Leute, die das Gefühl haben, sie hätten irgendetwas zu tun mit der Aufklärung und so weiter. Nein, sie haben nichts damit zu tun. Sie sind Faschisten. Sie sind Nazis. Kleine, dreckige Nazis. So. Gehen wir noch zum letzten Thema, das sehr erfreulich ist. Die Stadt Luzern, wo ja eigentlich auch eine rot-grüne Hochburg geworden ist, die uns eigentlich nicht mehr viel Freude macht, hat uns jetzt trotzdem viel Freude gemacht. Dominik, um was geht's?
Am Sonntag haben die Stimmberechtigten die Steuern gesenkt in der Stadt Luzern, und zwar um einen ganzen Steuerzehntel. Der Stadtrat hat eigentlich nur einen halben Steuerzehntel wählen, aber wir hätten das zur Abstimmung gebracht. Das ist von den Bürgerlichen eingebracht worden und es ist sehr deutlich ausgefallen. Und zwar interessant ist es vor allem, dass sogar in den linken Quartieren von der Innenstadt hat es Ja-Anteil von über 70% gegeben. Insgesamt sind es 79% Ja-Stimmen gewesen. In den eher bürgerlichen Quartieren hat man es mit 90% angenommen. Und du musst dir vorstellen, die Entwicklung, die man bei der Luzerner Zeitung nachschauen kann. 1992 war der Steuerfuss in der Stadt Luzern 1,9 gewesen. Er ist angestiegen bis auf 1,98. Notabene ist es in der Stadt dann noch bürgerlich gewesen. Und seither geht es nur noch durchab, 2010 auf 1,75 und jetzt auf 1,55. Und das ist doch bemerkenswert. Es zeigt aber auch, dass auch linke Wählerinnen und Wähler nicht so gerne Steuern zahlen.
Und ich glaube, das ist auch eine Aufforderung, die wir jetzt machen müssen, alle bürgerlichen
Unbedingt.
Die armen Siechen, die in diesen rot-grünen Städten politisieren, machen Volksinitiativen zu diesem Thema. Ich bin überzeugt, dass in Basel, dass in Bern, dass in Zürich, es gibt dort
in
auch
Bern.
Unter der Linken, ja, Bern nicht, sagen wir nicht, aber Basel, Zürich, St. Gallen, Genf, Lausanne, alle die Städte, die rot-grün verseucht sind, haben auch viele linke, reiche Erben, die eigentlich nicht so gerne Steuern zahlen, die es lieber haben, wenn sie selber zwar können sagen, sie seien links, aber nicht müssen das zahlen. Und von dem her machen Volksinitiativen, weil das Parlament wird das nie machen, oder? Die haben wir jetzt im Gemeinderat von Zürich wieder erlebt. Die getrauen sich natürlich nie, die Steuern zu senken, weil jeder linke Politiker im Gemeinderat, der sich outet, dass jemand, der so ein Grüssel ist, dass er findet, dass man Steuern könnte senken, weh, grusig, bäh, das getraut sich doch niemand. Aber nachher, wenn man in der Volksabstimmung heimlich kann dafür stimmen, dann machen wir das schon. Also machen die Volksinitiativen für Steuersenkungen in Zürich, in Basel, in St. Gallen, in Baden, in Aarau. Es sind ja alles linke Städte. Es ist ja nicht mehr zum glauben. Es könnte ein Erfolgsrezept sein. Luzern macht es vor. In dem Sinn, das war es, Bern einfach von dem 17. Dezember 2024. Dominik Freusi und Markus Somm. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Zweitens, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht gerne Steuern zahlt. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleicher Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch